Wie gehen Menschen verschiedentlich mit dem Zufall um, wenn sie in der gleichen Situation sind? Wer macht was damit? Wer macht nichts damit? Warum? Es geht darum, kann ich einen Sinn finden in einer Situation? Wenn man sich wirklich mal überlegt, was war denn meine Rolle hier drin, dann sieht man eben, dass es oftmals so das Zusammenspiel ist zwischen Zufall und menschlichem Handeln. Das Unerwartete in die Planung mit aufzunehmen.
Ja, ich habe heute den Meister des Zufalls bei mir, Christian Busch. Ich freue mich, dass er heute hier ist, weil wir uns unterhalten werden über Zufall, Glück, Serendipität und zu dem Thema Initiativbewerben auf besondere Art und Weise. Schön, dass du da bist, Christian. Stell dich doch gerne mal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Christian, ich bin Professor hier in den USA an der University of Southern California und interessiere mich sehr dafür, wie man den Zufall für sich nutzen kann. Und das kommt aus meinem Leben vom Unternehmertum her vor allem und dann später auch in Akademie. Aber so diese Faszination, Mensch, warum haben eigentlich ein paar Leute ein bisschen mehr von diesem unerwarteten Glück als andere und was können wir damit machen?
Ja, total spannend. Als ich nämlich auf dich aufmerksam geworden bin, war letztendlich das Buch der Hinweisgeber, Erfolgsfaktor Zufall. Da reden wir natürlich gleich auch noch ein bisschen drüber. Und ich habe mich immer gefragt, die letzten Jahre, ich habe auch so ein bisschen Erfolgsforschung betrieben, wenn man die Ratgeberliteratur durchstöbert, was dann Erfolg macht, also wie man zum Erfolg kommt, dann wird über alles Mögliche geredet. Schritt 1 bis 3, 1 bis 7, 1 bis 12. Und nie war da die Rede von Zufall. Und ich habe auch mit einigen Leuten geredet, die erfolgreich sind und habe gefragt, was war denn irgendwie der Erfolgsfaktor? Und dann haben ganz viele gesagt, das hat sich so ergeben. Also irgendwie hat es sich schon nach Zufall angehört, aber ich wollte es nicht so recht glauben, dass es einfach nur irgendwie ein Zufall ist. Und dann kam dein Buch um die Ecke, Erfolgsfaktor Zufall, und dachte ich, oh, sehr interessant. Da greift jemand tatsächlich das Thema so auf, dass er ein Buch drüber schreibt und du hast ja sogar dazu geforscht. Vielleicht sagst du einfach mal ein paar Sätze dazu, wie kann man dazu überhaupt forschen?
Ja, absolut. Und was wir in den letzten 10 Jahren eben gemacht haben, war zu sagen, Mensch, wenn man sich diese ganzen verschiedenen Beispiele anschaut, von zufälligen Jobs, die Leute bekommen haben, zu wie sie zufällig das Apartment gefunden haben oder die Liebe ihres Lebens getroffen haben, sehr verschiedene Geschichten, aber vielleicht gibt es da ja ein Muster dahinter. Vielleicht kann man da ja irgendwas dahinter sehen, wovon man lernen kann, eben auch vor allem für andere Menschen. Und das haben wir eben gemacht. Also wir haben sehr viel uns angeschaut, solche Fallstudien, wenn man die vergleicht, was haben die gemeinsam? Ja, wir haben uns auch angeschaut, beispielsweise Langzeitstudien, wo wir schauen, wie gehen Menschen verschiedentlich mit dem Zufall um, wenn sie in der gleichen Situation sind. Wer macht was damit? Wer macht nichts damit? Warum? Man kann auch viele Experimente natürlich in der Richtung machen. Und also es gibt unzählige Möglichkeiten, das sich anzuschauen. Aber der Grund, warum es mir eben so viel Spaß macht, ist, ich habe es in meinem eigenen Leben auch gesehen. Ja, wenn man sich so das Leben von hinten anschaut, ne, also wenn man sich so die Punkte verknüpft, nachdem Dinge passiert sind und man sich wirklich mal überlegt, was war denn meine Rolle hier drin, dann sieht man eben, dass es oftmals so das Zusammenspiel ist zwischen Zufall und menschlichem Handeln und eben nicht nur der Zufall, weil den Zufall muss man ja sehen und dann auch damit was machen können. Und ich denke, das ist eben auch das, warum es mir so viel Spaß macht, dann zu sagen, Mensch, was sind denn so die Faktoren, die wir uns anschauen können, die uns helfen können, entweder mehr Zufälle zu kreieren. Klingt ja erstmal paradox, aber da geht es eben um eine Wahrscheinlichkeitsfunktion und dann zweitens aber eben auch, wenn es passiert, damit was machen zu können.
Genau, vielleicht von den Begrifflichkeiten her, wenn es um Zufall geht, dann hört sich das nicht danach an, als wenn man das beeinflussen könnte, sondern das ist ja paradox eigentlich, wenn man es Zufall nennt, dann ist es ja etwas, was irgendwie von außen zufällt und außen oder fremdgesteuert ist. Wo kommt jetzt da der Faktor rein, dass ich selber irgendwie was kreieren oder steuern könnte oder das irgendwie auffangen könnte?
Das ist ja das Spannende, das ist im Prinzip im Gegensatz zu diesem blinden Glück. Ein blindes Glück ist Sachen wie Geburtslotterie oder all die Sachen, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Das passiert und da kommt sehr viel Sozialungleichheit her. Und gleichzeitig eben, stell dir vor, also ein Beispiel der Serendipität, des aktiven Glücks ist, du bist in einem Café und hast erratische Handbewegungen, wie ich sie so habe, und stößt auf einmal aus Versehen einen Kaffee um auf die Person neben dir. Die Person guckt dich ganz böse an, aber du hast so das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht genau, was es ist, aber hast irgendwie so das Gefühl. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen, wie du mit diesem Zufall umgehst. Du kannst A sagen, ach, tut mir leid, gehst raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Oder andere Option ist ja, ein Gespräch anzufangen und dann wird es dein nächster Liebe deines Lebens oder neuer Job oder was auch immer. Also der Punkt ist der, wie ich mit dem Zufall umgehe, da kommt es eben dann darauf an.
Das heißt, es ist auch eine Frage der Bewertung in dem Fall, oder? Also ich könnte ja sagen, oh Gott, was ist mir da jetzt passiert? Ich habe jemandem den Kaffee übergeschüttet oder jemand guckt ganz böse und oh, das war ja klar, dass der jetzt böse ist auf mich. Also so eine negative Bewertung oder oh, ist passiert, aber wie kann ich das jetzt irgendwie als was Gutes sehen, Gutes bewerten und dementsprechend entsteht daraus auch eine Chance, oder?
Und das ist eben, worum es geht, dass man sagt, es geht nicht um toxische Positivität, wo man sagt, alles ist immer gut und man stellt sich nur vor, dass alles gut wird und es wird gut. Überhaupt nicht. Es geht darum, kann ich einen Sinn finden in einer Situation? Kann ich noch irgendwie was darin sehen, wo ich sagen könnte, okay, natürlich blöd, dass der Kaffee umgestoßen wurde, aber Mensch, hey, vielleicht kommt eine Konversation mal raus oder vielleicht ergibt sich irgendwas anderes noch. Und das ist halt das Spannende, wenn man sich. Wir haben vorhin darüber geredet, dass viele erfolgreiche Menschen das ja vor allem ihre Karriere auch nutzen. Und da ist es eben oftmals so, dass viele Leute diese Wendepunkte im Leben haben, ne, wo vielleicht was gerade schiefgelaufen ist, wo sie irgendwie unerwarteterweise den Job verloren haben und wenn sich, oh mein Gott, Leben ist vorbei. Aber dann auf einmal öffnen sich ein paar andere Türen, wo sie dann zurückschauen jetzt und sagen, Mensch, vielen Dank, dass ich damals das und das verloren habe, damit ich jetzt endlich hier sein kann, hätte ich sonst nie gemacht. Ja, und so Sachen, wo man im Prinzip auch, wenn man eben dann probiert, noch einen Sinn zu finden in der Situation und sagt, okay, kann ich damit noch was machen, ist natürlich nicht immer einfach emotional, aber ist eben auch was, wo man, wenn man sich so Vitas anschaut, passiert eben unglaublich oft.
Okay, das heißt, es ist keine Magie im Sinne von, ich steuere etwas, was dann zu etwas führt, was ich mir gewünscht habe, nach Plan, sondern es ist eine Nachbetrachtung, vielleicht sogar sehr unmittelbar, nach dem, was gerade eben passiert ist, und dann mache ich etwas damit oder bewerte das neu. Also keine Magie in die Zukunft gerichtet, sondern eher eine Postbetrachtung, womit ich dann etwas anfange.
Und sogar auch so ein Zusammenspiel, wo man sagt, auf der einen Seite, wenn mir was passiert, wie baue ich einen Muskel dafür, damit umgehen zu können und zu sagen, das ist okay, dass nicht alles nach Plan läuft. Das muss nicht heißen, dass jetzt alle Pläne zerstört sind, sondern es heißt eben, dass ich einen anderen Plan jetzt für mich mache. Und dass man eben auch da in einer Welt, die sich eben so schnell ändert, sich auch eher darauf einlässt, dass eben sowas öfters passieren wird. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, was wir vor allem sehen, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, dass die sehr gut sind, auch das Unerwartete in die Planung mit aufzunehmen. Also zum Beispiel, wir haben eine Studie gemacht mit über 40 von weltweit führenden CEOs, also Unternehmenslenker von großen Unternehmen, und haben uns angeschaut, was macht die denn wirklich erfolgreich? Und viele von denen haben gemeinsam, dass sie unglaublich gut sind zu sagen, ich habe hier einen Nordstern oder einen gewissen Richtungssinn. Beispielsweise Ajay Banga damals bei Mastercard sagt, ich möchte 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren, ins Finanzsystem reinholen, die vorher in Armut waren. Und jetzt, wenn sie Zugang zum Finanzsystem haben, können sie dann eben Unternehmen bauen, sie können Jobs eher finden und so weiter und so weiter. Und das war so der Nordstern. Und da hat er gesagt, hier ist unsere Strategie. Das sind die nächsten Schritte, die wir gehen werden. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Cape Town uns sagt, dass die Strategie bei ihr nicht funktioniert, dann passen wir die an und das wird Teil unseres Plans sein. Und das ist halt das Spannende, dass man dann eben das Unerwartete nicht so als Bedrohung sieht gegen unsere Autorität als Führungskraft oder Bedrohung unserer Identität oder so, sondern eher als was, was eben ein notwendiger Bestandteil ist in einer Welt, die sich so schnell wandelt. Und ich denke, das ist so dieser Shift auch im Denken, dass man weggeht von, ich muss immer alles genau wissen, zu, ich probiere, die Kernfaktoren zu definieren, was ist uns wichtig, was sind unsere Prioritäten, wo wollen wir hin, aber eben auch gleichzeitig sagen, ab und zu wird sich das auch ein bisschen ändern, wie genau wir da hinkommen.
Das heißt, so eine Art Nordstern zu haben, eine Richtung zu haben, eine Vision, vielleicht auch eine langfristige Strategie, aber nicht so festgefahren zu sein, dass man eine Milestone-Planung hat für alles, und für jeden möglichen Fall, was ausgearbeitet hat und den ganzen Weg bestimmt, sondern, eine Offenheit hat sozusagen, für sich auf das einzulassen, was da noch kommen mag, ne?
Genau, und das ist ja das Spannende dann, dass man sich anschaut, ich sehe das viel bei meinen Studierenden, dass wenn man sich so fest zurrt auf, ich möchte genau bei diesem einen Unternehmen, genau diese eine Position, dass man dann so Scheuklappen auf hat und viel nicht wahrnimmt, wo eigentlich dann sehr andere spannende Sachen auch ab und zu passieren könnten, aber sie passieren nicht, weil man sich so festzurrt und dann verliert man eben so diese Möglichkeiten auf dem Weg. Also da geht es halt auch viel darum zu sagen, ja, ich arbeite gerne mit Menschen, ich mache gerne das und das und das und das. Was sind denn so die Positionen, die das hergeben? Natürlich bewerbe ich mich auf die eine hier, aber gibt ja wahrscheinlich auch viele andere Sachen noch. Und ich meine, das ist halt auch das Interessante dann, wenn man das auch an Menschen kommuniziert, was einem wichtig ist, was so die Kern, Dinge sind, in denen man interessiert ist, dann sagen einem andere oftmals auch, Mensch, Christian, ich habe hier einen interessanten Job, hättest du wahrscheinlich nie dran gedacht. Ne? Beispiel, eine Freundin von mir damals, die war in so einer NGO, ja, hat so in der NGO gearbeitet und war irgendwann so ein bisschen deprimiert, dass Dinge nicht so schnell vorangingen, wie sie sich das erhofft hätte, und hat dann irgendwann eine E-Mail geschrieben an ihre Freundin und hat gesagt, hey, ich wollte euch nur sagen, ich mache jetzt erstmal ein Sabbatical und falls ihr irgendwelche Ideen habt, was spannend sein könnte, sagt Bescheid. Ein paar Leute schreiben mir, hey Mensch, finde ich gut, dass du endlich mal eine Auszeit nimmst und so weiter und so weiter. Eine Person schreibt, hey, ich bin gerade durch so ein Programm gegangen, bei so einem Tech Accelerator, so einem Programm für junge Unternehmen. Und die haben mir eine Position angeboten. Ich konnte die Position nicht annehmen im Endeffekt, weil ich eine andere Position hatte. Aber ich glaube, du wärst dafür perfekt. Und meine Freundin sagt, ja, was weiß ich denn über Jungunternehmen? Was weiß ich denn über Tech-Inkubatoren und Accelerators? Und ihre Freundin meint, ja, das ist wurscht. Der Kontext ist ja erstmal wurscht. Deine Fähigkeiten, toll koordinieren zu können, richtig gut zu sein, mit Menschen umzugehen und so weiter, genau das ist das, was sie brauchen. Long story short, sie hat dann den Job auch bekommen, hat dann zurückgeschaut und gedacht, Mensch, vielen Dank, dass meine Freundin das für mich gesehen hat. Das hätte ich gar nicht selber für mich gesehen. Aber das kann eben auch nur oftmals passieren, wenn wir Leuten auch sagen, ja, ich würde gerne in die Richtung gehen eher, könnte aber auch das sein, weil dann verknüpfen die oftmals die Punkte für uns komplett anders.
Wenn jetzt jemand die ganze Story nicht kennen würde, sondern nur das Ergebnis, dann würde man vielleicht von außen sagen, ja, die hat aber echt Glück gehabt, ne? Also so ein Glück möchte ich auch mal haben, oder?
Genau,
Aber wenn
genau.
man eben die Teile dazwischen sieht, hat sie ja letztendlich tatsächlich da was für getan, dass es so passiert ist. Und das ist so,
Genau.
glaube ich, auch der interessante Punkt. Da werden wir gleich noch tiefer einsteigen. Was kann man denn tun, um ja, das Glück zu beschleunigen oder diesen glücklichen Zufall zu provozieren vielleicht sogar. Und in diesem Zusammenhang kommt ja der Begriff bei dir im Buch auch immer wieder vor, Serendipität. Ich kannte diesen Begriff tatsächlich auch nur aus dem Englischen. Ich wusste nicht, dass der schon ins Deutsche entlehnt wurde. Aber er hat tatsächlich eine doppel- oder sogar mehrwandige Bedeutung, habe ich im Internet auch gesehen. Wie nimmst du diesen Begriff Serendipität her? Was bedeutet der?
Genau, also im Englischen ja Serendipity, eben als aktives Glück, also als Glück, was man selber kreiert, indem man mit dem Zufall eben so umgeht, dass es was Positives schafft. Und das ist halt das Spannende in Abgrenzung zum blinden Glück, dass man sagt, Serendipität ist was, was man eben auch dann wahrscheinlicher machen kann, wenn man sich A, besser auf den Zufall vorbereitet, das ist so dieses Prepared Mind, und B, eben auch, reden wir wahrscheinlich auch noch drüber, eben so ein paar Punkte in die Welt setzt, die es wahrscheinlicher machen, dass eben auch Zufälle mit anderen Leuten passieren können. Aber das Spannende eben mit Serendipität ist vor allem, dass sich vor allem bei Führungskräften, aber eben auch Unternehmen im Unternehmenskontext, dass es eben oftmals so ist, dass in einer Welt, die so voll ist mit unerwarteten Events, dass es im Prinzip auch so ein Führungsansatz wird. Und ich denke, das ist das, was halt spannend ist für unsere Karriere, für unser Leben, aber eben auch für unsere Familien. Ich meine, ich sehe das hier. Wir haben eine zweijährige Tochter und das weiß ja jeder Elternteil, dass man da auch nur so und so viel planen kann und der Rest ist halt unerwartet. Und es ist ja halt auch das Spannende, dass wir uns, glaube ich, wenn man Eltern ist, auch ein bisschen so diesen Muskel sowieso baut, ne, dass man weiß, man kann nicht alles planen. Und darum geht es eben auch, das im Leben generell zu sehen, dass man im Endeffekt weniger und weniger planen kann. Das heißt überhaupt nicht, dass man die Planung aufgibt. Es ist genau wie, wenn man plant, dass man um 7 Uhr Dinner hat, dass man um 7 Uhr Abendessen hat, wenn man plant, dass man um 5 Uhr zum Fußball geht und so weiter und so weiter. Ja, das plant man ja alles, aber man lässt sich auch darauf ein, Mensch, wenn jetzt halt einer einen längeren Mittagsschlaf hat, dann wird es halt 5 Uhr 10 und das ist auch okay. Ja, also so wirklich so diese Anpassung zum Unerwarteten.
Ja, ich finde es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich finde den Ansatz total verständlich. Aber wenn ich jetzt ein Mensch bin, der einfach gerne plant und die Sachen gerne in der Hand hat, jetzt auch aus der Bewerbersicht, ja, dass ich sage, naja, ich habe irgendwie ein konkretes Jobangebot, ich bewerbe mich da drauf, ich weiß zwar nicht, ob ich genommen werde, aber es ist irgendwie planbar im Sinne von, da ist ein ganz konkretes Ziel und dann kriege ich halt eine Absage und eine Zusage und fertig. Ja, wenn es jetzt darum geht, ich will einen Job haben, aber zu sagen, naja, ich mache das noch nicht ganz fest, sondern ich habe die und die Qualitäten und die Interessen und ich kann mir das und so vorstellen und jetzt streue ich mal die Info da und hier und so. Es ist jetzt nicht so ein Zufriedenheitsgefühl, dass ich das steuern könnte oder dass ich dann irgendwie auch abschätzen kann, in einem halben Jahr habe ich einen Job, sondern das ist ja auch ganz schön viel Unsicherheit, ja, mit der man sich dann rumtragen muss. Und ich kenne das von mir, aber ich kenne das auch von anderen Menschen, dass sie sich da schwer mit tun. Von dem her glaube ich, das ist auch eine Mindset-Frage oder mit welcher Einstellung als Mensch gehe ich daran. Vielleicht gibt es da ja auch Menschen, ich sage es jetzt mal provokant, die gar nicht fähig sind dazu, so eine Serendipität zu erzeugen oder zu nutzen. Oder siehst du das anders?
Also es ist spannend, weil die Annahme hatte ich am Anfang auch. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, das heißt, wir wollen ja Gewissheit, wir wollen ja wissen genau, was man
Oh
planen kann.
ja.
Und dann passiert das wahre Leben, ja, und dann sieht man halt ab und zu, ist es eben nur eine Kontrollillusion, ne? Und ich denke, das ist halt das Interessante, dass es ja viel gefährlicher eigentlich ist, sich so einer Kontrollillusion hinzugeben, weil dann wird man ja wieder und wieder enttäuscht, weil du ja im Prinzip sagst, jetzt habe ich mich für die eine Sache hier entschieden und dann klappt das nicht und jetzt, Mensch, ach, jetzt bin ich enttäuscht. Oder man hätte sagen können, natürlich bewerbe ich mich für die Sache und ich werde mein Bestes geben, diese Sache zu machen und gleichzeitig werde ich auch noch ein paar andere Dinge hier setzen, damit, falls das nicht klappen sollte, ich hier auch noch ein paar andere Sachen am Laufen habe. Und ich denke, darum geht es ja. John Fallon hat es schön gesagt, der frühere Pearson-CEO. Diese Idee, ich kann dir keine Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Und was meint er damit? Er meint im Prinzip zu sagen, natürlich will ich so klar wie möglich sein, was meine Milestones sind, was ich gerne hinkriegen möchte. Ich will ja auch feiern können, wenn ich was erreiche. Ja, man will ja auch Dinge erreichen, genau zu deinem Punkt. Man will ja im Prinzip wissen, wo es lang geht. Und darum geht es ja auch. Das will man ja auf jeden Fall machen. Worum es eben aber auch geht, ist zu sagen, man klammert sich nicht an diesen genauen Punkten fest, sondern man klammert sich halt eher auf dem Weg fest, wie man solche Sachen gerne machen möchte, mit wem man gerne arbeitet, in welchem Umfeld man gerne sein möchte. Und da ist es eben dann immer spannend, dass es da ja viele verschiedene Möglichkeiten gibt.
Wenn es jetzt um das Thema Bewerbung geht, da geht es ja, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, darum, vielleicht bewusst einen Weg zu wählen, zu sagen, ich will den Job haben, ich bewerbe mich auf den Job, der Job ist am Arbeitsmarkt ersichtlich, klare Sache, ich kann mich darauf bewerben, das kann ich irgendwie selber in die Hand nehmen und dann ist es irgendwie noch Glück oder eine Auswahl natürlich auch vom Arbeitgeber, ob ich den Job kriege oder nicht. Aber jetzt ist es ja so, dass viele Jobs gar nicht mehr ausgeschrieben sind. Also immer weniger Jobs werden ausgeschrieben und immer weniger Jobs werden besetzt über Ausschreibungsverfahren wie Stellenausschreiben. Und es wird immer interessanter, diesen verdeckten Arbeitsmarkt zu heben und da ranzukommen an diese Jobs, die man sonst nicht finden kann. Und da dachte ich, ist ja vielleicht tatsächlich dein Verfahren, deine Methode, also eben ja, den günstigen Zufall zu unterstützen, zu bewirken, ein echtes Tool. Das könnte man ja vielleicht richtig einsetzen, bewusst, um an einen passenden Job zu kommen. Du hast ja vorhin auch schon ein Beispiel genannt, wie das funktionieren kann. Das würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen taktisch auch anschauen. Also wie deiner Erfahrung nach oder auch so deines Wissens nach, auch dem, was du geforscht hast, wie kann man sowas angehen, wenn ich sage, ich bin jetzt frei auf dem Markt oder ich suche was Neues und ich habe da so eine Idee oder auch noch keine Idee, wie komme ich jetzt an die coolen Jobs, die nicht ausgeschrieben sind?
Ja, also ist ja genau wie du sagst, dass weil eben viele Jobs entweder nicht ausgeschrieben sind oder auch Jobs sind, die sich ergeben, wenn jemand jemanden mag. Ja, also ich habe es unglaublich oft gesehen, dass wenn irgendwie eine Führungskraft, die auf einem höheren Level ist, einen jungen Menschen spannend findet, dass sie sagen, hey, pass auf, du bist richtig gut mit Krypto oder mit Artificial Intelligence. Dann kreieren wir hier mal einen Job, weil wir haben sowas ja noch gar nicht. Ja, und das finde ich halt unglaublich spannend, dass wenn man eben sieht, dass wenn man sich mit eben Menschen umgibt und eben auch Menschen sagt, hey, das ist was Spannendes, wo ich auch eine Leidenschaft für habe und so weiter, dass dann nach und nach Menschen was für einen sehen können, aber eben auch potenziell sich komplett neue Möglichkeiten ergeben, die es vielleicht vorher gar nicht gab. Ein paar Strategien. Eine Strategie ist eben sich über so ein Netz, sich so ein Netz vorzustellen, dass man normalerweise ja ein relativ enges Netz hat im Sinn von, hier sind die drei Positionen, auf die ich mich bewerbe und dann sind es halt die drei Positionen, ja, und das war's dann. Aber genau zu deinem Punkt, die spannendsten Positionen sind ja oftmals gar nicht ausgeschrieben. Und da bin ich riesiger Fan zu sagen, ja, bewerb dich für alle Positionen, die ausgeschrieben sind. Überleg dir auch ein bisschen, was so andere Positionen sind in anderen Feldern vielleicht, die ähnlich auch eine ähnliche Qualitäten suchen und wo du dich auch wohlfühlen könntest. Bewerb dich überall, geh durch diese Interviewprozesse auch durch und aber vor allem mit der Perspektive auch, das sind Leute, mit denen ich Kontakt aufnehme, mit denen ich eine Beziehung knüpfen möchte, die vielleicht vor allem, wenn sie mir den Job nicht geben, mich aber jetzt auf dem Radar haben. Und ich denke, das ist halt das Interessante. Es ist ja unglaublich oft so, dass Menschen eine Absage kriegen für einen Job, weil es halt nicht der perfekte Fit war. Aber dann irgendwann später die Person schreibt und sagt, hey Mensch, die Person hat für dich nicht geklappt, die Position. Aber wir haben eine andere Position jetzt, die eigentlich viel besser für dich klappen könnte. Komm doch nochmal rein. Ja? Und so Sachen im Prinzip, wo es darum geht, eben nicht transaktionell nur ranzugehen, zu sagen, ach, wenn der Job jetzt nicht klappt, dann will ich mit denen nichts mehr zu tun haben, sondern zu sagen, nein, 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 nein. Die Person, mit der verknüpfe ich mich auf LinkedIn oder Xing oder wo auch immer man sich verknüpft und mit der Person bleibe ich auch in Kontakt, weil man A, auf der Seite eben sich immer mal was noch ergeben könnte. B, ich bin ein riesiger
Warte
Fan,
kurz,
ja.
das finde ich nochmal spannend, kurz hervorzuheben. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil der gar nicht auf Initiativbewerbung direkt hinläuft, sondern eigentlich indirekt. Das heißt, das Ziel bei einer Bewerbung ist vielleicht nicht unbedingt diesen Job zu kriegen, sondern das Ziel ist es, über diesen Job einen Kontakt herzustellen, der dir später mal Nutzen bringen kann, sprich einen ganz anderen Job. Das finde ich echt nochmal ganz wichtig zu sagen, weil die meisten sich natürlich ganz klar auf einen Job bewerben. Das ist ja letztendlich auch das, was nach außen gesagt wird, hier, wir suchen jemanden für den und die Stelle. Aber die meisten bewerben sich dann eben genau auf die Stelle. Wenn das nicht klappt, dann war es das halt. Dabei gibt es ja auf der anderen Seite bei den Unternehmen auch schon die Talent Pools. Also kluge Unternehmen sagen sich, ja, wenn sich schon mal jemand bei uns gemeldet hat für einen Job und wir brauchen den jetzt doch nicht für diesen Job, haben wir doch den Kontakt hergestellt, den halten wir. Also warum soll ich das als Arbeitnehmer oder als Bewerber nicht genauso machen? Liegt doch total auf der Hand. Sehr
Absolut.
cool. Erster
Absolut.
Punkt. Super.
Absolut, Christian. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch das Spannende, wo beispielsweise, wenn man eine Absage bekommt, dass man einfach dann auch nochmal so eine schöne E-Mail zurückschreibt und sagt, hey, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Finde ich klasse, dass wir uns kennengelernt haben. Und einfach so, dann ist man eben auch einer der wenigen, die auch nochmal was Nettes gesagt haben. Das bleibt ja dann auch bei Menschen hängen. Ja? Das ist im Prinzip die meisten Leute halt irgendwie dann, ach Mensch, ist vorbei und so weiter. Nee, man möchte auch noch, A, es ist das Richtige und B, ist es halt eben auch das Schöne, dass sich dann halt was draus ergibt ab und zu. Also das ist, denke ich, so dieser Shift auch weg vom Transaktionellen zum, nee, ich baue eine Beziehung her mit diesem Unternehmen, mit verschiedenen Menschen im Unternehmen. Das Interessante ist ja auch, viele Leute bewerben sich ja für ein Unternehmen und dann gehen sie ins Bewerbungsgespräch rein, denken sich, man pitcht für das Unternehmen. Aber man spricht ja auch mit der Person und die Person ist vielleicht in dem Unternehmen noch ein Jahr und dann gehen sie zu einem anderen Unternehmen und dann sind die wieder wahrscheinlich in der Position, wo sie wieder andere Leute auch ins Unternehmen mit reinholen können. Und das ist halt das Spannende, dass man im Prinzip so es gibt ja diese Idee von dieser adjacent possibilities, also so die Dinge, die, wenn man eine Beziehung aufbaut, die man noch gar nicht sehen kann, weil man gar nicht weiß, wo die andere Person landen wird. Ja, die andere Person könnte in 3 Jahren noch eine viel spannendere Position irgendwo anders haben und dann wird es richtig spannend. Ja, und deswegen bin ich ein riesiger Fan auch von der Hinsicht, also ich bin sowieso ein riesiger Fan von diesen sinnstiftenden Beziehungen generell, aber eben auch sich zu überlegen, es ist nicht nur eine Transaktion, die hier vorgeht, sondern man will eine Beziehung aufbauen und dann kommt ab und zu vielleicht auch was Schönes bei raus.
Das heißt, es ist noch ein zweiter Punkt. Es geht ja also in dem Fall, das finde ich ganz interessant, das auch nochmal rauszuheben, weil das viele nicht bewusst ist, dass es nicht nur darum geht, sich für den Arbeitgeber vorzustellen, sondern eine Beziehung aufzubauen mit dem Menschen, der mir gegenüber ist. Und wenn ich jetzt drei Menschen gegenüber habe im Vorstellungsgespräch, was auch keine Seltenheit ist, dann habe ich ja die Chance auf drei verschiedene Beziehungen zu Menschen, die dann vielleicht bei ganz anderen Unternehmen landen. Das heißt, ich erhöhe ja die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine entsprechende Beziehung aufbaue, dass ich Jobangebote bekomme, vorausgesetzt, ich bin natürlich auch geeignet und überzeugend. Wenn ich die Menschen im Sinn habe, wenn ich Menschenbeziehungen im Sinn habe und nicht nur Arbeitgeber oder Job, also das ist ja nochmal ein extra Punkt. Super, danke. Das ist etwas, was mir so auch nochmal gar nicht bewusst war als Bewerbungscoach und meinen Klienten oft auch überhaupt nicht klar ist. Super.
Du, und das ist halt auch das Spannende, glaube ich, wenn man sich überlegt, und da bist du ja auch, das ist ja wirklich so dein Metier, auch so diese, dass man wirklich überlegt, worum geht es denn hier eigentlich? Es ist ja im Prinzip, man möchte einen Job haben, weil man im Prinzip dann, klar, man hat Einkommen und so weiter davon, aber eben auch, so sind ja Menschen um einen rum dann und man ist in einem neuen Umfeld. Und in ein neues Umfeld reinzukommen, ist ja dann eben auch, ja, ich baue da eben diese verschiedenen Beziehungen auf, um Teil dieses Umfelds zu sein. Aber dieses Umfeld ist ja nicht statisch. Das Umfeld ist ja was, was sich konstant auch wandelt und verändert und Menschen kommen rein und raus und so weiter. Deswegen, also genau zu dem Punkt, fand ich eine klasse Zusammenfassung, so diese Idee. Ja, es geht darum, wirklich so diese Beziehungen herzustellen und es vor allem auch eher auch, was meinen Studis sehr viel hilft auch, ist, dass weniger verbissen zu sehen, also weniger zu sehen, dieser eine Job und wenn der Job nicht klappt, dann ist das und das, was verloren geht, eher hin zu, ja, das ist das Gespräch und der Job wäre was Tolles, wenn es passiert und ich habe auch den Druck natürlich oftmals, dass ich den Job brauche, ne? Und gleichzeitig ist ja das Interessante dann auch, wenn man eben diese anderen Sachen auch gleichzeitig sieht, die da wichtig sind. Ich denke, das führt uns auch zum zweiten Punkt, der glaube ich, ganz interessant ist, wo man sich überlegen kann, wer sind denn eigentlich die Leute, die man so als Vorbilder sieht? Also wer sind so die Menschen, wo man sagt, ach Mensch, den Job, den die Person hat, finde ich eigentlich unglaublich spannend und da möchte ich irgendwann mal hin, so nach dem Motto. Und dass man dann eben sagt, wenn man so 5, 6, 7 Leute identifiziert und dann einfach guckt, wie kann ich deren Kontaktdaten kriegen? Es ist ja das Interessante heutzutage mit dem Internet, der, dass du die E-Mail von so gut wie jeder Person finden kannst oder auf LinkedIn mit In-Mail zu fast jeder Person auch durchkommst und dann einfach eine extrem nette Nachricht, nicht irgendwie nur so Spam oder so,
Ja, mach
sondern
mal ein Beispiel.
wirklich.
Das würde mich jetzt interessieren, was du vielleicht auch für Erfahrungen gesammelt hast, was für eine nette Nachricht da weiterführt.
Ja, vor allem so ein Fokus eben auch, sich wirklich die Person anzuschauen, zu gucken, was finde ich inspirierend über diese Person und dann die Person anzuschreiben und zu sagen, hey, ich fand es unglaublich inspirierend, wie sie das und das und das gemacht haben oder wie sie sich in dem und dem Feld auch positioniert haben, als jemand, der gerade in das Feld reinkommt und der gerade das und das ausprobiert. Wollte ich schauen, ob sie vielleicht Zeit für einen ganz kurzen Call hätten und da vielleicht kurz auch sich dafür Zeit hätten. Und es ist unglaublich, wenn man, also es hat mich persönlich sehr überrascht, als ich noch in einer anfänglicheren Phase war und das ab und zu bei Menschen gemacht habe, wie viel man zurückbekommt, vor allem mit Leuten, die extrem hoch auch in der Hierarchie sind. Weil das hat mich überrascht, dass also ich dachte immer, ach ja, dann guckt man Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass die ja eher Zeit haben, überhaupt nicht. Weil die Leute sind immer noch so in dieser Red Race, ja, die haben ja keine Zeit, weil sie sich noch so hocharbeiten müssen die ganze Zeit. Aber jemand, der schon sehr weit oben ist und der jemanden mag, der sagt dann, hey, ich mag dich, dann nehme ich mir Zeit für dich, weil die haben dann ja Kontrolle über ihre Zeit. Und das ist halt das Spannende. Die Zeit, die die haben, ist viel wertvoller jetzt in Anführungsstrichen, aber sie haben Kontrolle darüber. Und ich denke, das ist das Spannende, dass wenn man da eben 5, 6, 7 Leuten eine nette, wirklich individuelle Nachricht schickt, die wirklich vom Herzen kommt, dass da immer 2, 3 Leute zurückschreiben und sagen, entweder, hey, sorry, hab gerade keine Zeit, aber lass uns in Kontakt bleiben zu, hey, klar, lass uns einen kurzen Zoom machen und dann reden wir. Und das sind halt die Sachen dann, wo dann im Prinzip der Ask ist. Also die Frage ist oftmals dann eben, diese Beziehung aufzubauen, idealerweise vielleicht als Mentor oder so, aber eben auch so nach dem Motto, hey, mit wem sollte ich denn noch so sprechen? Wer sind denn so die Menschen, die Sie vorschlagen würden? Und wenn man da 1, 2 Introductions kriegt, das sind halt dann unglaublich interessante Leute, die dann natürlich dann auch das fortsetzen. Und deswegen, also ich bin ein riesiger Fan auch, einfach ab und zu mal Leute anzugehen, wo man halt das Gefühl hat, ach, die sind ja eigentlich so weit weg, aber vielleicht sind sie gar nicht so weit weg, weil mit Internet und so weiter ist ja alles im Prinzip viel näher dran, als man sich denkt. Gleiche auch beispielsweise, ich bin ein riesiger Fan, sich zu überlegen, was sind denn lokale Events? Also beispielsweise, ich
Darf
bin
ich
in
kurz noch
München.
auf die Sache von vorhin eingehen, weil mir das noch wichtig ist? Wenn ich jetzt diese Nachricht schreibe Ja, und ich schreibe einfach nur, hey, ich bin super interessiert an dem und dem, was Sie da machen. Das ist ja sehr interessant. Können wir uns mal unterhalten? Reicht es aus oder brauche ich eine Intention? Also muss ich letztendlich auch eine Intention oder wie du gesagt hast, ein Ask äußern? Ich will das und das oder um das und das zu erreichen oder ich sag mal ganz platt, um das und das von Ihnen zu bekommen. Also wie konkret muss ich da letztendlich deiner Erfahrung nach vorgehen, um das zu kommunizieren? Oder wie inkonkret darf ich sein, auf das trotzdem oder gerade deswegen Antworten kommen?
Ich würde es so authentisch machen wie möglich. Also das muss man für sich selber gucken, was einem am besten liegt. Also für mich beispielsweise, ich finde es unglaublich, also ich bin sehr transparent, wenn ich hier irgendwas schreibe. Also beispielsweise jetzt, als ich hatte das jetzt als das Buch vor 4 Jahren, als wir angefangen haben mit dem Prozess, wenn man da interessante Leute angeht für so Recommendations und so, also für Endorsements. Das ist da wirklich immer transparent im Sinne von, hey, ich fand Ihre Arbeit spannend. Das hängt sehr damit zusammen, woran ich arbeite. Würde mich sehr interessieren, haben Sie 10 Minuten vielleicht, um kurz darüber zu reden, weil wir gerade gucken, wer könnte in unserer Community da eine Rolle spielen und so weiter und so weiter. Also wirklich schon sehr transparent. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das immer auch relativ gut ist. Studis, also ich habe die Diskussion oftmals mit meinen Studis, weil die sagen, ja, ich bin hier 19 Jahre alt, ich habe ja noch nichts zu bieten. Ja, ich habe ja nichts, was ich denen anbieten kann. Und das sind immer dann zwei Sachen. A, du hast unglaublich viel zu bieten. Du hast eine Perspektive von einer jungen Person. Weil solche Leute, schau mal, vor allem solche CEO und Leute, die in riesigen Führungspositionen sind, die sind ja oftmals sehr abgekoppelt von der Realität von Leuten, weil jeder im Prinzip denen nur sagt, was sie hören möchten. Ja? Weil die im Prinzip, keiner hat einen Anreiz, denen wirklich zu sagen, was ist. Wenn du jetzt hier eine Person bist, die vielleicht mal eine frische Perspektive geben kann oder die einfach auch eine Person ist, wo die Teil des Lebens von der Person sein können als Mentor oder was auch immer, das sind alles Sachen, wo du als so eine Person auch von profitierst. Und deswegen, also ich bin da ein riesiger Fan, eher zu sagen, schau mal, vor allem solche älteren Leute, die jetzt bald in Ruhestand gehen beispielsweise, das ist auch eine Phase, wo es interessant ist, wenn Leute gerade in den Ruhestand gegangen sind, weil das ja auch die Phase ist, wo sie im Prinzip dann auch mit jungen Menschen vielleicht was zurückgeben möchten oder mit jungen Menschen arbeiten möchten. Und da ist meine Empfehlung immer, überleg dir einfach, wann Menschen in der Phase sind, wo sie vielleicht offen sind, auch mit jungen Menschen zu arbeiten, vielleicht das Gefühl haben, jungen Menschen was zurückzugeben. Und es ist halt oftmals vor allem, wenn Leute gerade so in den Ruhestand gegangen sind. Und das sind ja auch dann die Leute, die auf der einen Seite mehr Zeit haben jetzt, aber auf der anderen Seite auch riesige Kontakte haben natürlich, weil die gerade noch so frisch sind, die Kontakte, aber eben auch nicht mehr so operationell involviert sind. Deswegen, also ich bin ein riesiger Fan, einfach sich zu überlegen, von den Leuten, die dich identifiziert habe, wer sind die paar Leute, denen es vielleicht auch wichtig wäre, jetzt mit jungen Menschen zu kommunizieren. Ja, und da ist es halt unglaublich oft so auch, dass das nicht nur eine Antwort kommt, sondern auch eine halb euphorische Antwort, so nach dem Motto, Mensch, hey, ja, doch, habe ich Lust drauf, jetzt einfach so mit einer jungen Person hier drüber zu reden und so weiter und so weiter. Also ich denke, da ist es halt wichtig, dass man, wir haben ja alle so ein bisschen ab und zu dieses Imposter-Syndrom oder so diese Idee, so vielleicht Mensch, vielleicht kann ich gar nicht so viel hier anbieten und so weiter, aber dass man das einfach kurz wegschiebt und sagt, was ist denn das Schlimmste, was hier passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person mir nicht zurückschreibt. Aber die Person hätte ich ja sowieso wahrscheinlich nie in meinem Leben getroffen. Das heißt, who cares? Ja, also was ist im Prinzip, was kann man verlieren?
Okay, also erster Punkt war, auf einen Job bewerben ist das eine, aber eben den Arbeitgeberkontakt aufzubauen. Das zweite war jetzt, Idole oder Menschen anzuschreiben, wo man hin möchte als Ziel. Was wäre das nächste?
Ich bin ein riesiger Fan auch von der Hakenstrategie. Und bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wenn du Gespräche hast sagen wir mal, du bist gerade in einem Job, aber würdest eigentlich gerne einen komplett anderen Job irgendwo haben, weil der Job dir weil du ihn nicht gut findest oder was auch immer, dass wenn du dann beispielsweise auf eine Konferenz gehst und das Unternehmen repräsentierst, dass du dann sagst, ja, ich bin der Udo, ich arbeite hier für das und das mittelständische Unternehmen. Aber was mich gerade auch wirklich interessiert, ist erneuerbare Energien und künstliche Intelligenz. Und dass man einfach so ein paar Punkte setzt, wo dann andere Leute sagen können, Mensch, so ein Zufall, ich interessiere mich auch unglaublich für Artificial Intelligence, für künstliche Intelligenz. Und wir gucken auch gerade nach Leuten, die Teil werden von unserer Gemeinschaft. Sag doch mal Bescheid hier. Also, dass man im Prinzip so ein bisschen auch bei Leuten auf den Radar kommt, für andere Themen vielleicht oder für andere Sachen. Und da kann man sich ja dann auch überlegen, wie man das in Konversationen mit reinbringt. Und ich habe das eben sehr gesehen, auch vor allem, wenn Leute ja, beispielsweise in einem Großunternehmen sind und dann aber eigentlich auch an einem sozialen Projekt arbeiten wollen würden, dass wenn die in einfach Konversationen ab und zu mal reinbringen, ja, ich habe hier gerade ein Projekt, was über das und das geht. Ich überlege mir auch gerade unglaublich viel, wie man vielleicht in Kenia mehr machen kann, weil wir da auch ein paar Leute haben, mit denen wir gerne was machen möchten oder was auch immer, dass man einfach so ein bisschen reinschmeißt, so ein paar Sachen, wo dann Leute oftmals, ach Mensch, hey, da kenne ich doch hier unser CEO, der will doch auch mehr in Kenia machen, können wir doch mal mit ihm reden und einfach so Sachen auch.
Okay.
Und das führt mich auch zum vierten,
Moment,
was,
weil
ja.
das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, dazwischendurch zu sagen, es setzt voraus, dass ich unter Leute gehe. Also ich muss letztendlich ja irgendwie diese Gelegenheit finden mit Gesprächen. Das heißt, ich muss unter Leute gehen, auf Konferenzen oder andere Events, die mich vielleicht beruflich leiten, aber vielleicht ja auch interessensgeleitet sind. Du hast ja schon gesagt, aber mich interessiert gerade das und das und das. Also auch nicht nur diese beruflichen Dinge zu erklären, ich habe den und den Titel und ich mache gerade das und das beruflich, sondern ich interessiere mich auch für das oder da habe ich schon mal angeknüpft, also so Aufhänger, ja, Hooks im Englischen oder Aufhänger im Deutschen zu schaffen, die dann vielleicht aufgegriffen werden. Also auch hier wieder den Blick weiten, weg von diesem ganz speziellen, ich habe den Job oder ich habe die Idee. Und das finde ich auch nochmal erleichternd. Auf der einen Seite erleichtern, auf der anderen Seite vielleicht erschweren für manche Menschen. Ich muss keine feste Idee haben von, wo muss ich mich oder will ich mich beruflich hinentwickeln, sondern ich kann es auch offen lassen und sagen, naja, ich habe die und die Interessen, ich habe die und die Kompetenzen, ich habe an dem und dem Projekt schon mal was gemacht, in der und der Branche, in der und der Richtung. Und dann einfach mal gucken, was daraus sich ergibt. Ja? Und das eben nicht steuern zu müssen, aber vielleicht auch nicht steuern zu können, wo dann jemand dran anbeißt. Das sind ja so kleine Elemente, die sind vielleicht schon auch nochmal wichtig, ne? Dass man sich nicht nur unter Leute begibt und irgendwie redet, sondern wieder diese Offenheit mitbringt, dass dadurch was entsteht, auf das ich mehrere, ja, diese Aufhänger oder diese Haken irgendwo streue. Vor allem aber unter Menschen gehe. Wenn ich jetzt nochmal den Punkt aufgreifen darf, weil das ist beim Initiativbewerben immer so ein Punkt. Unter Leute gehen, kann ich auf Konferenzen. Aber wie kann ich das noch anders? Was hast du für Vorschläge? Wie kann ich letztendlich gute Gespräche führen oder wie kann ich in gute Gespräche reinkommen?
Ein Weg, den ich unglaublich effektiv finde, ist, sich zu überlegen, was sind denn so die Veranstaltungen, vor allem an der lokalen Uni. Also beispielsweise, du bist in München, du bist in Berlin, du bist in Karlsruhe, wo auch immer du bist. Was sind denn da die, da gibt es ja unglaublich viele öffentliche Veranstaltungen immer, von verschiedenen Zentrum, Anbietern zu der Uni an sich. Und dass man einfach guckt, was sind denn so die, die in meinem Themenbereich gerade, für den Bereich, den ich mich gerade interessiere, ist es. Wenn es künstliche Intelligenz ist, dann gehe ich halt zu den Events und dann eben auch mit Leuten ein bisschen ins Gespräch kommen. Eine Sache, die ab und zu auch interessant sein kann, wenn man irgendwas Interessantes hat, was man anbieten könnte, ist, sich auch in eine Diskussion mit reinzubringen. Beispielsweise, nehmen an, interessierst dich gerade unglaublich viel für künstliche Intelligenz und hast da gerade ein cooles neues Projekt. Und gehst dann auf eine Veranstaltung beim Karlsruhe Institute of Technology, was über künstliche Intelligenz ist, gehst dahin und hast einen tollen Speaker, der spricht da gerade. Und dann sagen sie am Schluss, ja, wer hat denn jetzt irgendwelche Fragen? Und dass man dann im Prinzip energetisch die Hand hebt, ja, sodass sie dich nicht ignorieren können. Und dann so nach dem Motto, hey, vielen Dank für die tolle Speech. Also es geht um den, man macht es natürlich, es geht um den Speaker. Vielen Dank, es war unglaublich spannend. Als jemand, der gerade an einem Projekt arbeitet, das Artificial Intelligence in die und Richtung lenkt, wollte ich Sie fragen, wie man das und das machen könnte. Das heißt, was man hier macht, ist, man baut einen Hook in die Mitte rein, wo dann Leute danach, und das ist unglaublich spannend, dass danach dann Leute, immer drei, vier Leute aus der Audience zu einem kommen und sagen, Mensch, ein Zufall, wir haben auch gerade in der und der Richtung was gemacht, lass uns mal drüber reden. Ja? Und das ist halt das Spannende, also es gibt ja nichts Schlimmeres als jemand, der einen Monolog macht bei so einer Veranstaltung, der sich um sich selbst macht. Deswegen geht es halt darum zu sagen, es ist nur ein kurzer Halbsatz, der eingebaut ist zwischen vielen Dank für die tolle Rede und der Frage, aber eben einen kontextuellen Halbsatz, den man reinbringt, als jemand, der gerade an dem und dem Projekt arbeitet, für das und das und dem oder was auch immer, interessiert mich das und das und das und das. Und es ist halt unglaublich spannend, das sieht man ja auch, wenn Leute Fragen stellen, zu wem dann danach auch Leute kommen und Das ist ja auch, darum geht es auch so, diese öffentlichen Haken ab und zu vielleicht reinzubauen. Natürlich liegt es nicht jedem, deswegen sage ich auch, das
Das
ist
ist genau der Punkt, da wollte ich nämlich gerade einhaken. Ich kenne das von mir auch, ich habe das selber auch schon erlebt, genau das Gleiche gemacht, nach einer Podiumsdiskussion, habe die Hand gehoben, Fragen gestellt zur Anregung und gleichzeitig auch einen Hook gesetzt und tatsächlich hat jemand angebissen und ist nach dem Vortrag dann eben auf mich zugekommen und wir sind ins Geschäft gekommen. Aber was ist mit
Nice.
den introvertierteren Menschen? Was ist mit denen, die sagen, um Gottes Willen, ich würde nie eine Hand heben bei so einem Vortrag oder in der Öffentlichkeit überhaupt, ja? Also maximal 1:1 Gespräche, das ist gerade noch okay. Was ist mit denen? Was könnten die tun?
Ja, vor allem, also ich bin ja auch so ein heimlich Introvertierter, also jemand, der kein Problem vor so und so vielen Leuten zu sprechen, aber dann brauche ich 3 Stunden, um mich wieder zu die Batterien aufzuladen und so weiter und so weiter. Und was mir unglaublich viel geholfen hat, war einfach so diese Sachen wie die Hakenstrategie, weil du im Prinzip viel besser dann auch vorbereitet bist für Konversation. Wenn du dir beispielsweise, bevor du auf eine Konferenz gehst, überlegst, wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du so beruflich? Was sind denn so die 2 Haken, die ich reinschmeißen möchte, damit das Gespräch dann auch in eine Richtung geht, die mich wirklich interessiert? Weil für Introvertierte das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ja eine Diskussion, die nur Smalltalk ist oder die in eine Richtung geht, wo wir eigentlich nicht wirklich hin möchten. Und deswegen, also die Hakenstrategie ist auch ein Weg für uns selber zu überlegen, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich eine Konversation lenken, wo die andere Person aber auch richtig dann das spannend findet. Also deswegen, also ich finde es unglaublich effektiv, auch sich selbst zu überlegen, was sind denn so ein paar Haken, wenn mich jemand fragt, ha, ich bin der Christian, ich mache gerade das und das, aber wir hatten gerade auch eine 2-jährige Tochter, die das und das. Und da sind dann halt unglaublich viele Leute, die dann sagen, Mensch, ja, ich bin auch gerade Vater geworden. Und dann reden wir halt eine halbe Stunde über so Sachen, die uns gerade halt wirklich bewegen. Ja, weil eine 2-jährige Tochter, da bewegt einen natürlich viel dann jetzt, wo es um die Tochter geht. Und ich denke, das sind halt so Sachen, wo vor allem für introvertiertere Menschen die Hakenstrategie auch eine riesige Rolle spielen kann als Vorbereitung und dass man sich sicherer fühlt auch, beispielsweise selbst wenn jemand fragt morgens beim Lift, ja, hey, wie war es Wochenende, dass man da einfach sich überlegt, 2 Sachen, die man reinschmeißen kann, ach ja, am Wochenende meine 2-jährige Tochter, das und das, ja, dass man im Prinzip so diese Haken auch ein bisschen rein, aber wie gesagt, auch immer authentisch, also es geht ja wirklich darum, dass man nicht irgendwie was macht, was inauthentisch ist, sondern im Gegenteil, dass man es eher hinlenkt, was sich authentisch anfühlt. Und das ist halt auch ich glaube, ein letzter Punkt, den ich unglaublich spannend finde, ist das Unternehmen, in dem man arbeitet, wenn man in einem Unternehmen ist, wo man sich gerade nicht so wohlfühlt, dass man das auch umorientiert, weg von, hier ist mein ein Job, sondern nein, das ist eine Plattform für mich jetzt. Und wie kann ich das Unternehmen als Plattform nutzen? Beispielsweise, wenn ich für Goldman Sachs arbeite und ich habe das Gefühl, ach, so viel, was wir machen, ist eigentlich nicht so sinnführend. Aber ich weiß, dass einer der Vorstände sich richtig für Unternehmertum in Kenien einsetzt, ja, in Kenia einsetzt, dass man dann auch vielleicht die Person irgendwann mal, dass man der zufällig auf dem Gang mal in den Weg läuft und sagt, hey Mensch, ich habe eine Idee, was wir da machen könnten. Ja, und einfach so diese Idee, wie kann ich innerhalb des Unternehmens auch mir eine Plattform bauen.
Sehr cool. Also auch tatsächlich interessant, ja, eine Jobplattform innerhalb des Unternehmens zu sehen. Auch da wieder Möglichkeiten, weil es ja Menschen sind. Es sind ja letztendlich alles Menschen, die auch ein Unternehmen ausmachen, die die Organisation sozusagen füllen und nicht wieder dieses Unternehmen vorne anzustellen, sondern die einzelnen Menschen. Mit welchen Menschen kann ich gut? Welche Menschen haben vielleicht die gleichen Interessen? Ich habe gerade selber mitgekriegt von einem Bekannten, der ist gekündigt worden in seinem Unternehmen, größeres IT-Unternehmen, wurde aufgekauft von einem amerikanischen Unternehmen. Und ja, Jobsuche war dann erstmal angesagt und dann ist er angeheuert worden. Aber nicht nur er, sondern das komplette Team, was entlassen wurde, sollte
Wow.
komplett übernommen werden. Und die haben gesagt, entweder alle oder keiner. Die haben mit allen Bewerbungsgesprächen geführt, die haben alle ein Angebot bekommen, alle einzeln, aber haben letztendlich ganz klar vermittelt bekommen, also entweder kommt ihr alle zu uns, wir wollen ein Team einstellen, oder keiner. Also letzten Endes war die Verbindung innerhalb des Teams auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass er den neuen Job bekommen hat. Habe ich vorher so auch
Sehr
noch
cool.
nicht mitgekriegt, ja. Aber
Ja.
ein spannendes Beispiel dafür, dass der Job in einem Unternehmen tatsächlich zum nächsten Job in einem anderen Unternehmen führen kann.
Sehr spannend, ja.
Ja, sehr cool. Christian, wir sind schon fast am Ende, aber ich möchte natürlich die Möglichkeit geben, noch irgendwas loszuwerden, was wir vielleicht vergessen haben. Du hast natürlich super viel mehr dazu geschrieben, das muss man auch noch mal sagen. Das Buch ist ja ein bisschen dicker als das, was wir jetzt besprochen haben. Erfolgsfaktor Zufall. Ich habe auf alle Fälle reingelesen. Ich habe mir einiges angesehen, auch an Beispielen. Das finde ich sehr spannend, weil mich das auch persönlich, ja, wie soll ich sagen, berührt. Ne? Das ist sehr nachvollziehbar, die Beispiele, die du da bringst. Und es gibt eben auch ja konkrete Anleitungen, sage ich mal, in deinem Buch zu finden, wie man das Ganze angeht. Also über das hinaus, was wir jetzt heute besprochen haben. Aber was gibt's vielleicht noch, was super, super wichtig wäre, was du noch den Zuhörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, was unsere Konversation auch schön zusammenfasst, ist so die Idee, dass im Endeffekt es bei Serendipity um Potenzialität geht. Es geht um Potenzial. Was ist mein eigenes Potenzial? Was ist das Potenzial in der Situation, vor allem in unerwarteten Situationen? Und ich denke, das ist ja auch das, was du als Coach eben viel machst. Also überlegen, was ist denn hier das Potenzial von der Person, das wirklich auch herauskommen kann? Und ich denke, da ist eben, wo dieses Mindset reinkommt, wo man sagt, hey Mensch, wie können wir denn aus den Situationen, die uns das Leben auch so hinschmeißt, das meiste machen, aber uns eben auch am besten darauf vorbereiten und auch in die Zukunft schauen, wo man eben nicht alles planen kann, aber eben, wenn man den Zufall ein bisschen in die Planung mit reinnimmt, dass man da schon auch ja, das ein bisschen freudiger angehen kann. Und darum geht es mir in dieser Arbeit auch, dass man sagt, wir leben in der Welt, wo so viel passiert, was ja wirklich einen ängstlich macht, dass man da im Prinzip sagt, wie kann man wieder so ein bisschen mehr Freude auch in die Welt bringen? Und ich denke, da ist eben so ein Ansatz auch was, wo man sagt, okay, Mensch, lass uns das Unerwartete auch als was sehen, wo man ein paar gute Sachen auch drin finden kann.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian, für deine Zeit und für deine vielen, vielen Tipps. Ich hoffe, dass da Bewerber mal andere neue Wege gehen, die auch dringend nötig sind, um eben vor allem die Jobs zu bekommen, die wirklich Spaß machen.